Ab jetzt Plan B, der Podcast für Eltern von Kindern mit seltenen Erkrankungen oder schweren Behinderungen.
Ein Podcast der Stiftung Gesundheitswissen des Philipp Julius e.V. und Humor hilft heilen. Mit Katrin Eigendorf und
Eckart von Hirschhausen. Hallo und herzlich willkommen zu Ab jetzt Plan B, der Podcast für Eltern von Kindern mit seltenen Erkrankungen oder schweren Behinderungen. Mein Name ist Eckart von Hirschhausen. Ich bin Gründer der Stiftung Humor hilft heilen und Teil des Duos, was durch diesen Podcast führt. Dieses Mikrofon ist jetzt nicht besetzt aus einem ganz speziellen Grund. Wir werden bei Plan B den Moment der Diagnose besprechen. Wie hält man als Paar zusammen? Wie gibt es, Konflikte und Möglichkeiten mit den gesunden Geschwistern? Was ist mit den Betreuungssituationen? Wo holt man sich Luft? Aber hier in dieser Auftaktfolge geht es auch darum, warum Jörg und Katrin Eigendorf den Philipp Julius e.V. gegründet haben, der zusammen mit der Stiftung Gesundheitswissen diesen Podcast Ab jetzt Plan B möglich macht. Denn Katrin ist nicht nur bekannt als ZDF-Journalistin, sie hat auch eine ganz persönliche Geschichte erlebt, die sie uns jetzt erzählt. Und deswegen ist sie jetzt nicht in der Moderationsrolle, sondern wir wollen hören, was hat ihre ganze Familie damals vor über 30 Jahren eigentlich erlebt. Katrin, Jörg, ihr beiden habt einen Verein zusammen.
Genau, den Philipp-Julius-Verein. Den haben wir gegründet nach dem Tod unseres Sohnes Philipp Julius, der im Alter von 17 Jahren gestorben ist und schwerst behindert war. Und unser Ziel ist, Familien zu unterstützen, die in einer ähnlichen Situation sind, in der wir waren. Und auch ich freue mich sehr, dass wir das jetzt auch in diesem Podcast vermitteln können, was wir gelernt haben über die Jahre, einerseits als Eltern, aber auch mit unserem Verein.
Ja, ich durfte bei der 10-Jahres-Feier dabei sein und da entstand auch die Idee, da gibt es so viele, Lebensgeschichten zu erzählen und auch so viele Dinge, die man manchmal auf der harten Schiene lernt, wie Leben mit einem schwerst behinderten Kind, wie in eurem Fall, einen komplett herausfordert. Wir haben eine Menge gemeinsam. Den journalistischen Hintergrund, den Wunsch, die Welt ein bisschen besser zu machen. Ich habe ja mit der Stiftung Humor hilft heilen vor 15 Jahren auch gedacht, es gibt so viele tolle Ideen aus der positiven Psychologie, aus der Forschung. Warum findet davon so wenig sozusagen in Gesundheitswesen statt? Und deswegen mit eurem Verein, mit meiner Stiftung und auch der Unterstützung von der Stiftung Gesundheitswissen vom PKV-Verein starten wir jetzt mitten rein. Die Idee ist ja, das, was ihr auch nicht gefunden habt an Unterstützung, heute, 1, 2, 3 Jahrzehnte später, verfügbarer zu machen. So wie das heute in der modernen digitalen Welt viel leichter ist. Was hat euch damals, als ihr plötzlich konfrontiert wart mit der Situation, hey, unser Kind ist nicht gesund und wird auch langfristig nicht gesund, was hat euch da gefehlt? Was waren so die Momente, wo ihr dachtet, hey, warum gibt's so einen Podcast nicht? Was könnten wir heute besser machen?
Ja, Eckart, erstmal danke, dass wir überhaupt hier bei dir sein können in Bonn, in dem schönen Studio. Und ich kann es gar nicht glauben, dass es jetzt der Fall ist, dass wir hier gemeinsam sitzen und mit diesem Podcast starten. Dass die Idee kommt ja auch von dir. Du hast ja den ersten Stein ins Wasser geworfen auf unserer 10-Jahres-Feier. Und dass wir jetzt etwas mehr als ein Jahr später tatsächlich hier sitzen, die Stiftung Gesundheitswissen dabei haben, das finde ich phänomenal. Und es geht wirklich dann zurück, als wir das Konzept ja gemeinsam entworfen haben, kommen natürlich ganz viele Momente wieder hoch. Dieser erste Moment, dass Katrin mich morgens anruft, es stimmt was nicht, Philipp soll in eine Kinderklinik, ins Krankenhaus kommen, der Junge ist nicht mehr da, unser Sohn ist nicht mehr da, direkt in die Kinderklinik fahren und dann durch so, in diese Momente der kompletten Überforderung ständig zu erleben. Dieses mit ganz viel Hoffnung, das kann man sich alles am Anfang gar nicht vorstellen und bis zu einem Punkt nach acht Wochen man uns dann gesagt hat, ja, ihr Sohn wird nie laufen, er wird nie reden, er wird nie sie ansehen, er wird das Simpelste, nämlich Kopfkontrolle, wird er nie haben. sondern er wird keinen einzigen Entwicklungsschritt des normalen menschlichen Lebens nehmen und damit dann erstmal allein zu sein als Paar und damit mit dieser Situation der kompletten Überforderung umgehen zu lernen, bis hin eben zu seinem Tod und was dann passiert ist, 17 Jahre später, wie sehr er unser Leben geprägt hat. Und jetzt dieses alles auch hier mit einbringen zu können, also, und mit vielen Experten, mit Paaren, mit betroffenen Menschen, ich glaube, das hätte uns damals sehr geholfen. Und die Idee war eigentlich, wir haben so viel an gewartet, am Bett gesessen, auf Ärzte gewartet, in Vorzimmern gesessen, irgendwo zwischendurch sauber gemacht, ja, dass man, und in diesen Momenten hätte einem ein Podcast wirklich geholfen. Das gab es damals nicht. Und ich glaube, es sind in Deutschland 70.000 Kinder, Jugendliche so schwerst behindert, dass sie eigentlich unser Klientel für unseren Verein sein könnten. Und diese Menschen zu erreichen, ihnen etwas mitzugeben und das Wissen auch zu bündeln, das ist ja die Gesamtidee und das ist das, was wir hier transportieren wollen.
Erstmal denkt man ja, warum wir diese Situation ist, wie du sagst, Jörg, erstmal eine komplette Überforderung. Man denkt, sowas hat noch nie jemand erlebt. Und in der Arbeit von eurem Verein und auch in der Zahl 70.000 Menschen mit so einer schweren Behinderung im Jugendalter, Kindesalter sind unter uns, versteht man erst, hey, da ist ja gar nicht jeder Einzelne alleine, sondern das passiert öfter, als wir das wahrnehmen, öfter als auch medial wahrgenommen wird. Und genau dafür denken wir, könnten die Erfahrungen von Menschen, die schon mal durch diese Schritte durch sind, auch anderen helfen, die jetzt vielleicht am Anfang oder in der Mitte oder an einer anderen Position sind. Und deswegen wollen wir auch verschiedene Folgen so strukturieren mit dem Moment der Diagnose. Manchmal ist es zur Geburt, manchmal auch, wenn sich ein Kind nicht entwickelt.
Oder nach einem Unfall.
Ja, auch nach einem Unfall, klar. Die zweite spannende Frage ist, ihr seid ein Paar. Ihr habt weitere Kinder und wir wollen in einer weiteren Folge dann gucken, was bedeutet das denn für Geschwisterkinder? Auch dazu gibt es dann Menschen, die aus dieser Perspektive erzählen. Dann die große Frage, meine Großmutter sagte immer, die Dauer trägt die Last. Also nach diesen krisenhaften Momenten am Anfang gibt es ja dann auch ganz konkrete praktische Dinge, wie wo hole ich mir Hilfe, wo kann in einem Setting ein Kind versorgt werden.
Wie verteile ich die Last als Familie, ne? Auch unter den beiden Partnern, die Eltern sind? Das ist ein wesentlicher Faktor.
Ja, und dann gibt es oft den Wunsch, das Kind soll zu Hause sein. Manchmal ist es aber auch weder technisch noch sozusagen menschlich möglich. Dann ist die Frage, welche Einrichtungsmöglichkeiten gibt es? Wo holt man sich dafür Unterstützung? Und in der fünften Folge soll es ums Luftholen gehen. Auch das ist ein zentraler Punkt bei der Arbeit eures Vereins. Was meint ihr mit Luftholen?
Also wir nennen es Atempause. Das heißt unter anderem, dass wir für Familien mit mehrfach schwerstbehinderten Kindern eine Woche Urlaub am Chiemsee ermöglichen, zweimal im Jahr, wo die Kinder eben auch mit betreut werden. Luftholen heißt einerseits, also das ist jetzt ein ganz konkretes Beispiel, aber eigentlich geht es um Luftholen immer und ständig, immer wieder Pausen schaffen. Also unser Verein hat das Konzept Familie stärken. Dazu gehört eben auch diese vielen Stresssituationen, sich auch die Auszeit zu nehmen. Das Schlimmste für einen Menschen ist ja, wenn man glaubt, ich darf gar keine Ruhe mehr haben, weil es wird ja alles sowieso wieder stressig. Und jedes Elternpaar und jeder Mutter, jeder Vater von einem schwerstbehinderten Kind weiß, jeden Moment kann das Telefon klingeln, jeden Moment kann ich plötzlich ins Zimmer kommen und meine Tochter oder mein Sohn ist in einer völlig anderen Situation. Man wacht morgens auf, und das ist unser Sohn, als wir in Moskau waren, als Journalisten in den 90er Jahren, wir wachen morgens auf, er hat eine schwere Lungenentzündung. Man ist gar nicht darauf vorbereitet, also auf Situationen, die völlig anders sind. Und diese ständige Anspannung, da Räume dazwischen zu schaffen, Räume des Glücks, Räume der Ruhe, Räume, in dem das Gewissen einen auch in Ruhe lässt. Und das ist ja
nicht ein
Krafttanken. Und irgendwann dazu zu kommen, dass man auch loslassen kann und auch auf sich selber achtet. Weil man ist ja auch, und das hilft dann vielleicht auch gedanklich, man ist ja auch ein Teil des Schutzsystems und des Unterstützungssystems und das darf nicht zusammenbrechen. Also das heißt für uns Luft holen. Das ist ein ganz, ganz großer Begriff, bis hin zu, wir konnten nie einen Urlaub machen. Wir konnten irgendwann so ab dem 7., 8. Lebensjahr wurde das so schwierig. Da hätte man immer mit so einem Van losfahren müssen, in dem da noch ganz viele Sachen sind.
Halbe Intensivstation schleppt man
immer mit sich rum. Dann bleibt man irgendwann zu Hause. Und das war's. Und das ist zum Beispiel die Idee mit unserem Chiemsee, mit unserer Chiemsee-Woche, wo die Familien zusammenkommen, wir mit ehrenamtlichen Betreuern dann die Familien, den Familien helfen, die Kinder denen auch 2, 3, 4 Stunden am Tag abnehmen. Und dann gibt es sogar den Elternabend, wo die Eltern alleine mal ausgehen können. Ohne, ja, und das werden, die Kleinigkeiten werden dann was ganz Besonderes. Und das heißt Luft holen.
Ja, Atempause heißt heute oft so Self-Care oder ja, das klingt manchmal so ein bisschen selfish, als wäre das was Egoistisches, gut für sich zu sorgen. Aber was hast du in den Atempausen über dich gelernt und wie man Stress auch in so einer speziellen Situation auch loslassen kann?
Oh, das war ein langer Prozess. Das war ein sehr langer Prozess. Wir sind ja, naja, aus heutiger Sicht relativ jung Eltern geworden. Jörg, du warst wie alt?
Mit Philipp 26.
26. Ich war 31 oder 30. Und wir waren erstmal völlig überfordert. Wir mussten erstmal lernen, dass man Luft holen muss. Mir schwebt da immer so ein Bild vor. Im Flugzeug wird einem ja auch gesagt, setzen Sie erstmal selber die Maske auf, bevor Sie Ihrem Partner nebenan dann helfen. Und genauso verhält sich das auch in so einer Ausnahmesituation mit einem Kind, das ja völlig auf einen angewiesen ist. Und wenn du da nicht die Kraft hast, das zu tragen, dann bricht irgendwann das ganze System zusammen. Also wir kennen Situationen und davor hat uns unser Kinderarzt auch damals gewarnt. Erinnerst du dich, da war Philipp noch gar nicht so alt, irgendwie 7 oder 8, dass er gesagt hat, wenn Sie so weitermachen und die ganze Belastung nicht versuchen auszugleichen und mal Luft zu holen, dann landen Familien wie Sie irgendwann in einer Situation, da ist das Kind dann 13, 14 und dann geben Sie das Kind ins Krankenhaus, nur um überhaupt mal Pause machen zu können. Und ich glaube, das ist auch Teil, sagen wir mal, unseres erfolgreichen Umgangs mit unserem Kind. Und ich würde sagen, das kann man durchaus sagen, dass wir das erfolgreich gewuppt haben, dass wir uns diese Atempausen genommen haben und dass wir ja auch immer versucht haben, im Leben zu bleiben. Das ist ja auch was ganz Wichtiges, das einem sehr viel Kraft gibt.
Die Vorstellung, wenn man nicht das erlebt hat, was ihr erlebt habt, ist ja, boah, ich könnte das nicht. Und viele denken auch, an so einer Situation muss man zerbrechen oder einen riesen Knacks kriegen. Und ihr schüttet beide den Kopf und habt ihr einen Knacks?
Einen Knacks haben wir mit Sicherheit.
Aber nicht von Philipp.
Deine Frau sagt, den hattest du schon vorher.
Ja, mit Sicherheit.
Ich auch.
Sag mal so. Mit Philipp hat, also für mich persönlich kann ich nur sagen, weil Katrin ja auch eine sehr, sehr schwere Geburt. Das war eine sehr, sehr schwere Geburt. 22 Stunden, dann mit Notkaiserschnitt und so. Und dann war natürlich sie musste dann länger im Krankenhaus bleiben. Und ich hatte den Jungen von Anfang an sehr, sehr eng bei mir. Und ich habe relativ schnell festgestellt, je mehr ich mit ihm mache, desto leichter wird's. Und je weniger ich mit ihm mache, ist dann eben das Phänomen, das du gerade beschreibst. Wenn du von außen drauf guckst, das geht mir auch jetzt so, als ich jetzt bei der Atempause im Oktober dabei war, da guckst du von draußen und denkst, boah, das ist hart. Du kriegst, es wirkt einfach unfassbar hart. Aber wenn du drin bist und das Kind dann die ganzen schönen Seiten auch davon erlebst und plötzlich feststellst, du kannst mit einem Menschen, der weder reden noch aktiv wirklich zuhören und bei dem ganz viele unserer typischen Sinne ja nicht da sind, oder nicht da sind, dass er so kommunizieren kann. Und plötzlich baust du eine andere Kommunikationsebene auf. Das ist etwas, was sich dir nie erschließen würde, wenn du einfach reden kannst. Du musst den Jungen ja spüren. Du musst ja merken, was ist mit deinem Sohn, und irgendwann lernst du das schrittweise. Also das ist dieses, und das habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich dann auf Dienstreisen war und unterwegs war, dann wurde die Last auf einmal im Kopf immer größer. Und wenn ich mit ihm war und wir als Familie was gemeinsam gemacht haben, dann wurde die Last wieder kleiner. Ich will das jetzt nicht schönreden, weil es ist einfach, es ist sehr, sehr hart. Diese Familien brauchen unglaublich viel Unterstützung. Und die Gefahr ist, dass diese Familien sich langsam aber sicher, weil es so hart ist, aus dem Leben rausnehmen. Und wir haben das immer anders gemacht, und das war auch immer eine doppelte Belastung. Wir waren immer beide berufstätig, und wir haben immer, es war natürlich extrem stressig, auch für unsere Tochter, die dann 15 Monate später zur Welt kam. Aber am Ende ist das Tun, das gemeinsam machen, ist eine Lösung, um es auch dann leichter werden zu lassen. Dann ist es nicht mehr so schwierig. Was von außen extrem schwierig aussieht, kann dann auch unglaublich schön sein. Ich habe mit meinem Sohn die schönsten Momente meines Lebens gehabt. Einzigartige Momente. Ja, und wo ich einfach unglaublich glücklich und erfüllt war, weil er in mir ja etwas berührt hat, was sonst kein anderer Mensch berührt hat. Und Dinge lebendig hat werden lassen, ich sage immer, es ist schon fast Göttliches, hat klar werden lassen, was es so nicht gab. So, und diese Dinge muss man natürlich erleben. Und das ist das Schwierige übrigens, wenn sich Paare das nicht teilen. Weil wenn sich diese Welt dem anderen nicht erschließt, ich kann darüber nicht reden. Ich kann das nicht schönreden. Ich kann es nur schön erleben.
Experten ist ein großes Wort. Für mich sind Experten für bestimmte Situationen oder auch Krankheitsbilder immer die Menschen, die selber betroffen sind. Und in diesem Podcast wollen wir genau auch diese Erfahrungsebene nach vorne stellen. Gleichzeitig gibt es heute viel mehr Forschung als vor 10, 20 oder 30 Jahren darüber, was man neudeutsch Resilienz nennt, nämlich seelische Widerstandskraft. Die Fähigkeit, in Krisen nicht nur nicht zu zerbrechen, sondern manchmal auch stärker zu werden. Und deswegen haben wir auch verschiedene Menschen identifiziert, die sich mit diesen Themen in Deutschland auseinandersetzen. Zum Beispiel gibt es die Forschungsarbeit von der Professorin Michelle Wesser. Es kommen Menschen aus der praktischen Beratung zu Wort. Es kommen Menschen, die Paare beraten, zu Wort und. Dieser Kerngedanke, dass man an seinen Herausforderungen manchmal auch Dinge lernt, obwohl man sich das nie hätte vorstellen können. Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht?
Ja, ich glaube, das ist eine viel grundsätzlichere Frage als nur der Umgang mit einem schwerstbehinderten Kind. Ich glaube, es ist eine grundsätzliche Haltung zum Leben. Wir gehen ja in unseren westlichen Gesellschaften sehr mit der Haltung ans Leben. Das muss alles optimiert sein. Man muss glücklich sein, es muss alles ganz toll laufen. Das ist ja Unsinn. So ist ja das Leben nicht. Und ich glaube, wachsen kann man nicht, wenn man satt und schön auf der Couch liegt und Chips isst. Sondern wachsen wird der Mensch immer dann, wenn er bestimmte Herausforderungen erlebt. Ist das immer schön? Nein, natürlich nicht. Natürlich hätte ich mir gewünscht, unser Sohn wäre nicht so schwer krank gewesen. Aber so ist das Leben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Durchschnittsmensch, der, sagen wir mal, älter als 35 ist, nicht schon einmal im Leben irgendeine Härte erlebt hat. Halte ich für relativ unwahrscheinlich. Jetzt kann ich vor dieser Härte davonlaufen oder ich kann mich der stellen. Und wenn ich mich der stelle und versuche, damit umzugehen, dann wachse ich als Mensch.
Die Erfahrung von Jörg und Katrin Eigendorf lassen sich natürlich nicht eins zu eins auf andere übertragen, aber es gibt ein paar Muster dahinter und es gibt vor allen Dingen auch Forschung dazu. Und deswegen machen wir hier auf Ab jetzt Plan B immer wieder auch einen kurzen Sprung und hören Menschen zu, die sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen, zum Beispiel die Professorin für psychologische Resilienzforschung, Frau Professor Dr. Michelle Wesser. Sie forscht in Heidelberg, wie Menschen unter Stress sozusagen ihre seelische Widerstandskraft behalten, trainieren und was uns da hilft. Und wir hören von Kerstin von der Hude, die an der Charité in Berlin in der Neonatologie Familien berät, deren Kinder nach der Geburt intensivmedizinisch versorgt werden müssen. Also sie weiß auch aus einer ganz anschaulichen Seite, welche Sorgen, Fragen und Entscheidungen Eltern in diesen dramatischen Tagen begleiten. Und da hören wir jetzt mal rein.
Resilienz wird eigentlich in der aktuellen Forschung definiert als das Ergebnis einer gelungenen Anpassung an Veränderungen. Und solche Veränderungen, die eben persönliche Krisen, wie zum Beispiel auch die Diagnose einer Behinderung oder chronischen Erkrankung eines Kindes und auch das Leben mit einem beeinträchtigten Kind ja zwangsläufig mit sich bringen, aber letztlich auch alle anderen Herausforderungen und Veränderungen, die das Leben mit sich bringt. Und wenn wir Resilienz so definieren, dann impliziert es natürlich auch gleichzeitig, dass Resilienz ein dynamischer Prozess ist. Das heißt, sich verändern kann über die Lebensspanne. Und das steht so im Gegensatz zur früheren Auffassung, dass Resilienz eigentlich eine stabile und überdauernde Eigenschaft ist. Also quasi nach dem Motto resilient geboren, resilient gestorben, resilient ein Leben lang. Und das ist ganz gut, dass sich diese Definition und die Sichtweise verändert hat. Denn letztlich bedeutet Anpassung und Dynamik ja auch, dass wir unsere eigene Resilienz verändern können. Das heißt, dass wir selbst auch was dazu beitragen können, wie wir auf solche Herausforderungen des Lebens reagieren.
Also das kann uns Menschen alle treffen. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, ja, die ein viel, viel größeres, universelles Ausmaß hat, dass man einfach mit einer gewissen Haltung daran geht. Und daran arbeitest du ja auch, dass du den Humor ins Krankenhaus bringst, dass du sagst, ja, das bringt nichts, wenn wir uns nur vergrämen und vergriesen und betrauern, sondern die Kraft wächst auch manchmal aus dem Humor und die Dinge humorvoll zu sehen oder die Dinge mit Leidenschaft oder mit Freude zu sehen und sich auf bestimmte Sachen einzulassen.
Es gibt diesen schönen Satz von Karl Valentin, der sagt, wenn es regnet, freue ich mich, ja. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.
Ja, genau.
Aber Das hat auch eine gesellschaftliche Dimension. Katrin hat also eine Gesellschaft, die das vermeintliche Unglück ausklammert, und ich sehe das als eine ganz große Gefahr in unserer Gesellschaft, die wächst auch in vieler Hinsicht nicht mehr. Mhm. Und das ist etwas, was mir Sorge bereitet, das und auch wir als eine Aufgabe sehen. Diese 70.000 Kinder, Jugendlichen und ihre Familien haben keine Stimme. Und wir sehen sie meistens nicht. Weil die tauchen im öffentlichen Leben auch nicht auf. Und eine Gesellschaft, die es nicht schafft, diese Menschen mitzunehmen und zu integrieren und sich diese Herausforderung zu stellen, wird eine sehr arme Gesellschaft sein. Sie wird dann, der Kern glaubt dann vielleicht, durchs Ausklammern glücklicher zu werden, aber ich würde die Gegenthese wagen. Es ist genauso wie mit dem täglichen Leben mit einem schwerstbehinderten Kind. Es lässt sich nicht ausklammern. Man kann sich der Herausforderung nur stellen und durch das Stellen wächst der Mensch oder die Gesellschaft.
Dieser Podcast wird vor allen Dingen diese persönlichen Ebenen versuchen zu beleuchten, aber ich finde das super wichtig, was ich bei euch gerade raushöre. Es gibt natürlich auch eine Forderung an das Gesundheitswesen, an die Politik, an die Gesellschaft, ja, die sich aus eurer Erfahrung ergeben hat, nämlich das, was euch damals an Unterstützung fehlte, habt ihr versucht, als Zivilgesellschaft mit dem Verein einigen Familien möglich zu machen. Natürlich auch geht das nicht auf einer privaten Initiative flächendeckend. Diese politische Dimension, die du gerade angesprochen hast, heißt ja auch heute, Inklusion in allen Bereichen mitzudenken. Auch Inklusion steht heute zur Disposition bei einigen in der öffentlichen Debatte. Ja, mhm. Also Jörg, ich finde das wichtig, was du sagst. Was euch damals an Unterstützung fehlte und was die Motivation war für den Verein und Familien zu unterstützen, ist ja eigentlich eine Aufgabe, die auch das Gesundheitswesen, die Gesellschaft, auch das Bildungssystem und so weiter übernehmen müsste und zum Teil eben auch übernimmt. Zum Beispiel sind wir, was sozusagen das Menschenrecht auch auf Bildung angeht, mit der Inklusion inzwischen sehr viel weiter als noch vor 25 Jahren. Gleichzeitig wächst aber auch traurigerweise die Kritik daran bis hin zu einer menschenverachtenden Position, dass das irgendwie ideologisches Gedöns ist und einige Rechtspopulisten sagen sogar Dinge, die wie Björn Höcke im Europawahlkampf, die Kinder mit Behinderungen verhindern, dass unsere Kinder zu Leistungsträgern der Gesellschaft werden. Und da denke ich, Wie kann ein Mensch sowas öffentlich sagen, ohne dass ein Aufschrei durch die Gesellschaft geht und ohne dass dieser Mensch in der Sekunde unwählbar wird in der Demokratie und in einem Land, was unter den Nationalsozialisten Menschen mit Behinderung umgebracht hat? Also ich finde das so wichtig, dass wir sagen, wenn wir über dieses Miteinander mit Menschen mit Behinderung sprechen, müssen wir auch sagen, das hat eine politische Dimension.
Und das kann man so schön runterbrechen auf den einzelnen Menschen wiederum, weil der Glücksmoment von Philipp, der komplett abhängig war, weil er konnte ja eigentlich nur entweder liegen oder in seinem Rollstuhl sitzen, er konnte nicht weglaufen, er konnte gar nichts machen, der war ja komplett abhängig von uns. Und es soll mir mal jemand sagen, dass der Glücksmoment unseres Sohnes weniger wert ist als der Glücksmoment von uns dreien, die hier sitzen, oder der Glücksmoment von welchem Politiker auch immer. Es ist eine Reduktion des Denkens und der Dimension und der unserer Gesellschaft, die unsere Gesellschaft sehr, sehr unglücklich machen wird. Und wir als Gesellschaft müssen uns damit auseinandersetzen. Das sehen wir als eine, und den Familien zu helfen, im Teil des Lebens zu sein, eine der Dinge, die Katrin und mich auch zusammen hat, unsere Ehe und unsere Familie gut getan hat. Wir waren Teil. Am Wochenenden kamen eben Leute zu uns, Freunde zu uns, und wir haben Abend gegessen und Philipp saß die ganze Zeit am Schoß. Das war eben Teil des Ganzen. Und das ist eben dieses, das zu ermöglichen, da zu helfen. Und das hat so ganz viele Abschichtungen. Deshalb ist es eben kein Problem so in der Behindertenecke, sondern es ist ein Problem, es ist eine Herausforderung, die wir als Gesellschaft haben. Und man muss auch sagen, können wir auch noch drüber reden, die Gesellschaft in Deutschland tut auch ganz viel für, hat uns auch, wir sind auch unterstützt worden. Ich zahle gerne meine Steuern. Das mag jemand, viele mögen mich für verrückt halten, aber ich zahle gerne meine Steuern, weil ich habe sehr, wir haben als Paar und als Familie auch sehr davon profitiert.
Ich finde, das, was manche, und ich nenne das erstmal einfach beim Namen Faschisten, heute wieder sagen dürfen, zeigt auch sehr klar, auf was für ein Gesellschaftsmodell sie abzielen. Nämlich auf eine Gesellschaft, die nichts mehr mit Demokratie zu tun hat, die Menschenrechte missachtet, die eigentlich alles, wofür ich persönlich oder wir persönlich einstehen, bekämpft. Denn ich bin ja Reporterin, die viel im Ausland unterwegs ist, in vielen verschiedenen Ländern. Und ich kann sagen, einer der Gradmesser für den Entwicklungsstand einer Gesellschaft, also was Demokratie und Menschenrechte angeht, ist natürlich immer der Umgang mit den Schwächsten. Und schwerstbehinderte Kinder sind nun wirklich die allerallerschwächsten.
Und es widerspricht eben dem, was ganz entscheidend ist, um ein schwerstbehindertes Kind, genauso wie ein gesundes Kind, durchs Leben zu bringen: Liebe. Liebe und Fürsorge. Das ist das übrigens, was die Eltern stark macht. Die Eltern, fast alle Eltern, die wir kennenlernen, die lieben ihr schwerstbehindertes Kind genauso wie sie dir. Man liebt jeden Menschen auf eine andere Art und Weise, aber da gibt es keinen Unterschied. Und das ist etwas unglaublich Starkes. Und wenn man diese Stärke nimmt einer Gesellschaft, dann ist es eine arme Gesellschaft, egal wie reich sie am Ende mit dem Bruttoinlandsprodukt ist. Es ist einfach eine Gesellschaft, in der wir auf jeden Fall nicht leben möchten. Und wir eben wollen auch mit unserem Verein dazu beitragen, dieser Seite des Lebens eine Stimme zu geben, diesen Familien eine Stimme zu geben und damit beizutragen, sie zum Teil des Ganzen zu machen. Und wir können uns verdammt nochmal das leisten, diese 70.000 Kinder durchs Leben zu führen und diesen Familien zu helfen übrigens. Wir müssen doch mal sagen, was der Umkehrschluss ist. Wie viele Menschen, das müssen wir uns übrigens bei den alten Menschen jetzt auch vorstellen, wenn wir das nicht gesellschaftlich angehen, wie viele Menschen irgendwann aus dem Berufsleben schlichtweg verschwinden werden, weil sie irgendjemanden pflegen müssen. Ja, die Babyboomer sind jetzt gerade, pflegen ihre Alten. Aber irgendwann sind wir, und du gehörst genauso wie wir dazu, irgendwann gibt es weitaus weniger Jüngere, die uns pflegen.
Ich merke jetzt schon, ich dachte, dieser Podcast, diese Gespräche werden nur für sehr, sehr wenige und speziell Betroffene spannend. Ich habe das Gefühl, jeder, der hier zuhört, kann spannende Aspekte für sein Leben daraus ziehen. Und deswegen machen wir genau diese Gespräche in dieser radikalen Offenheit und Ehrlichkeit. Und wir werden auch gleich mit eurer persönlichen Geschichte noch tiefer einsteigen. Aber das war erstmal sozusagen ein bisschen der Ausblick, die Motivation eben von dem Moment der Diagnose, von der Situation als Paar, von den Geschwisterkindern, von den Behandlungsoptionen und den wichtigen Atempausen zu sprechen. Und ich würde sagen, wir atmen mal kurz durch und dann starten wir mit eurer ganz eigenen Geschichte. Katrin, jetzt musst du die Rolle wechseln. Du bist nicht mehr Moderatorin, Journalistin, sondern ja, du selbst. Oh, auch nee. In deiner Rolle als Mutter, als Partnerin und auch natürlich mit einem großen Zeitsprung wollen wir mal zurückspüren in die Zeit, wo euer erstes Kind geboren wurde. Und wisst ihr noch den Moment, wo ihr wusstet, dass ihr ein Kind bekommt?
Ja, wir waren in Moskau. War gerade der Sturm aufs Weiße Haus. 1993.
Genau, wir waren gerade nach Moskau gezogen. Und im Juni sind wir nach Moskau gezogen, ne?
Ja, Juni, Juli.
Juni, Juli. Und im Herbst war das dann klar. Ja, das war schon irgendwie eine komische Situation. Wir waren da in so irgendeinem sehr merkwürdigen internationalen Ärztezentrum. Ich glaube, American Hospital oder so. Es war alles ein bisschen...
Ich verbinde übrigens nie die ärztliche so, ja, sie sind schwanger, sondern ich... Sowohl beim ersten als auch beim zweiten Kind bilde ich mir eines gewusst zu haben.
Herr Dr. Eigendorf.
Dr. Eigendorf hat es gespürt.
Ja.
Wenn ein Paar ein Kind erwartet und das Kind ist es gewollt und es gewünscht, dann ist natürlich der allererste Wunsch, das wird rosig, es wird alles perfekt, es wird ein einfaches Glückserlebnis. Wie war das bei euch?
Also erstens mal waren wir ziemlich überzeugt, dass es ein Junge wird. Und ich weiß gar nicht, haben wir uns da, glaube ich, keine Gedanken drüber gemacht.
Wir waren, ehrlich gesagt, war es ziemlich verrückt, schwanger zu werden. Weil.
Sagt der Mann.
Weil. Und der für die betriebswirtschaftlichen Sachen zu Hause zuständig ist. Wir hatten einen Buchvertrag unterschrieben. Ich war damals noch ein ziemlich junger Journalist, habe ja sehr viel von Katrin auch gelernt, aber eigentlich war es auch geplant, dass den Buchvertrag hätten wir ohne Katrin nicht bekommen. Ja, die hatte schon zumindest mal zwei Reiseführer geschrieben und da waren wir in Moskau und waren beide freiberufliche Journalisten zu diesem Zeitpunkt. Wir hatten also keine regelmäßigen, das Einkommen hing einzig und allein davon ab, dass wir es auch verdient haben. Und dann erwartet man ein Kind und ich habe noch studiert. Ich war gerade... hatte noch Diplomarbeit und Abschlussprüfungen in Volkswirtschaft vor mir und das war alles ziemlich stressig eigentlich. In unser ganzes Leben war damals sehr anstrengend. Ist eigentlich nie
damals?
Viel weniger anstrengend geworden.
Hat sich das
da passt dann ein krankes Kind überhaupt nicht rein.
Ab wann wusstet ihr, dass euer Kind ein spezielles Kind ist?
Ja, eigentlich einen Tag nach der Geburt. Also Philipp ist unser erstes Kind, wie du schon gesagt hast. Also ich hatte jetzt keine Erfahrung. Wir hatten keine Erfahrung, wie verhält sich denn jetzt ein Säugling. Und die Kinderkrankenschwester in dem Krankenhaus ist dann irgendwann zu mir gekommen und hat gesagt, ja, ihr Kind muss irgendwie zur Beobachtung, weil es hat Krampfanfälle. Und dann haben sie Philipp in die Kinderklinik gebracht, also abholen lassen. Und das war natürlich für mich ein totaler Schock. Und
ja, das muss ich auch sagen, dass ich das sage. Das ist eine der schmerzhaftesten Erfahrungen. Katrin war, glaube ich, der glücklichste Mensch auf der Welt nach Philipps Geburt. Ich habe Katrin selten so glücklich erlebt. Und weil sie auch eine andere Familiengeschichte hat als ich. Und für sie war das so der, glaube ich, der Startpunkt der Familie. Und dann zu sehen, meine Frau zu sehen, wie sie so ein ganz tiefes Loch fiel. Und das ist etwas extrem Schmerzhaftes in diesem Moment, weil man in diesen Momenten auch nicht mehr, man kann ganz wenig voneinander erwarten. Sollte man auch, wäre auch mein Rat. Ja, jeder wird eine ganz andere Form des Umgangs mit dieser Nachricht, die man dann irgendwann bekommt. Aber für Katrin war das, glaube ich, ein ganz schwieriger Moment, kann sie auch selber ja, gleich nochmal drüber reden. Und für mich war es jetzt funktionieren. Ab in die Klinik. Du bist jetzt für unseren Sohn verantwortlich. Du musst jetzt da sein. Und du musst auch für deine Frau da sein, weil sie konnte ja nicht mit nach diesem schwierigen Notkaiserschnitt. Sie konnte gar nicht aufstehen. Sie konnte, sie hat dann 3 Tage gedauert, bis sie wieder zu ihrem Kind zurückkommt. Das ist traumatisch.
Mhm. Wie hast du das erlebt?
Ja, total traumatisch. Also, wenn ich mir das auch heute überlege, wie man damals mit uns umgegangen ist. Ich meine, sie haben mir mein Kind weggenommen und mich in dem gleichen Zimmer liegen lassen, wo neben mir eine Frau mit einem Baby lag. Das kannst du doch eigentlich nicht bringen. Da musst du doch sagen, nee, also ich gucke jetzt irgendwie, dass ich die Frau irgendwo anders unterbringe. Also das war für mich der Horror. Das war unglaublich schmerzhaft. Und dann die nächste Situation, dann in diesem Kinderkrankenhaus zu sein, wo damals man als Eltern auch gar nicht irgendwie vorgesehen war. Da haben wir in so einem Abstellkämmerchen, haben sie uns aus Mitleid gegeben, wo wir dann da bleiben konnten, damit wir nicht immer hin und her fahren mussten. Also, ja, echt traumatisch. Also ich habe das wirklich sehr traumatisch in Erinnerung. Und das Allertraumatischste ist eigentlich der Umgang mit dieser Situation. Die Situation an sich ist schon schlimm genug, aber wie wir praktisch begleitet wurden, und ich hoffe, dass heute Menschen, die das Gleiche erleben, nicht mehr so behandelt werden, das war das Schlimmste.
Wenn man das vielleicht auch konkretisieren kann, also dann vor allem von ärztlicher Seite,
ja,
uns nicht aufzuklären, bis irgendwann unser Mediziner Professor Groß-Seelberg, werde ich nie vergessen, in Düsseldorf uns wirklich die Diagnose sagte und vor uns den behandelnden Arzt in Köln angerufen hat und gesagt, die duzten sich auch. Sag mal, das ist doch sonnenklar hier. Und währenddessen, du kennst die ganzen Epilepsie-Medikamente, die es da so gibt, ja, die ganze Kette durchgegangen sind, wo man im Nachhinein sagen muss, warum kriegt der Junge was gegen fokale Krämpfe? Der hat überall Krämpfe, die sind garantiert nicht fokal. Das wusste ich dann nach 8 Wochen, wussten wir das dann auch. Ja, also, und dann dieses, eben, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, ja, Philipp war eigentlich ein guter Fall, um mal ein paar Sachen auszuprobieren. Und dann sitzt man, ist man in einer solchen, man ist ja so ausgeliefert. Man kann auch nicht von den Eltern verlangen, dass sie sich jetzt medizinisch sofort fit kriegen. Man muss sich immer eine zweite Meinung einholen. Man will sich eigentlich um sein Kind kümmern, aber es rennt dann eigentlich von Arzt zu Arzt. Man will sein Kind ja heilen. Und das sind die Dinge, da Anlaufstationen zu haben, da zu wissen, wer hat das schon mal durchlebt, das Rad nicht neu erfinden. Also ich glaube, ganz viele Eltern in unserem Land, auch heute noch, erfinden das Rad immer wieder neu. Ja, das ist auch eines der Ziele, die wir mit unserem Verein haben, dass man nicht immer wieder von Neuem anfängt.
Damals wart ihr ratlos und überfordert und du sagst auch traumatisiert von der Situation. Die Ärzte und die Pflegekräfte wissen ja auch oft dann, wie bei eurem Sohn nach der Geburt, nicht, was ist da genau los. Also auch seltene Erkrankungen sind ja für Spezialisten manchmal erkennbar, aber für viele andere ist es erstmal ein Kind, was einen Krampfanfall hat, was ganz, ganz viele Ursachen haben kann. Was würdet ihr aus eurer heutigen Erfahrung Eltern in dieser Situation raten oder auch wünschen? Wo kann man sich dann, ihr seid beide Journalisten, ihr wisst, wie man recherchiert, ihr kennt Leute, die man dann anrufen kann, aber ich versetze mich gerade in jemand, der sich nicht so gut auskennt im Gesundheitswesen oder heute auch natürlich im Internet, sich zurechtfindet, vielleicht auch eine Sprachbarriere hat und. Was kann man tun, damit diese wirklich seelische Verletzung, von der ihr gerade sehr anschaulich geredet habt, dass die heute nicht im gleichen Maße passiert?
Man braucht ein Netzwerk. Und das ist eben das, was wir natürlich als Journalisten haben es da ein bisschen leichter damals gehabt. Das ist einfach, du weißt, wie das ist. Du bist ja auch Netzwerker und man baut dann schnell ein Netzwerk auf und das kann man den Familien eigentlich nicht überlassen. Das ist ja die große Gefahr. Deshalb wäre mein Rat immer, unser Rat an Familien immer, sucht eine kompetente Anlaufstelle, die euch begleitet und auch mit der man, wo man sich auch mal ausweinen kann, die dann wahrscheinlich auch nicht weiter weiß, aber vielleicht hilft weiterzukommen, sodass man diese einzelnen Schritte geht. Das ist eben das Wichtige, was anders ist und das darf eben nicht dem Zufall überlassen sein. Und darauf kommt es an. Und der Rat an Familien ist immer, keinen Einzelkampf hier machen. Sich zum Beispiel an uns wenden, aber es gibt auch noch andere, viele andere Organisationen.
Stiftungen
oder je nach seltener Krankheit, die Wissenden finden, gewisse Entscheidungen treffen, sich auszutauschen. Aber das kostet alles wieder Zeit, in einem, nicht nur Zeit, sondern auch Kraft in einem Moment, wo man eigentlich keine Kraft hat. Und damit umzugehen, ist die ganz, ganz große Herausforderung.
Wie hat euch das als Paar herausgefordert? Ganz direkt gefragt. Ihr seid noch zusammen, war das immer so selbstverständlich?
Also ich glaube, wegen Philipp hätten wir uns nicht getrennt.
Weswegen dann?
Naja, da hätte es vielleicht andere Sachen gegeben. Also ich sehe jetzt nicht, wir sind jetzt nicht bei der Paarberatung, aber ich sehe jetzt nicht in unserem Leben so eine Situation, wo ich sage, ja, da hätten wir uns jetzt getrennt. Aber im Leben jedes Paares gibt es Auf und Abs. Und die richtigen Abs, würde ich sagen, wurden die von Philipp verursacht?
Ja, doch schon. Ja? Also schon, weil es war dann teilweise schon so, dass wir, und da kommen wir zum ganz entscheidenden Punkt. Es ist auch ein bisschen das, es ist ja immer das, wenn man etwas tut, es fällt ja viel leichter zum Beispiel, wenn man seine Arbeit getan hat, fällt es viel leichter, dass man entspannt irgendwie ins Kino geht abends als Paar oder sonst irgendwas. Und man nicht, wenn man hingegen so einen riesen Batzen an Arbeit noch mit sich hat und einer von uns es nicht hätte und der andere geht mit, dann merkt man das schon. Das ist ja schon eine andere Situation. Somit, ich kann mich an eine Situation erinnern, da waren Katrin und ich haben uns endlich freigekämpft und hatten Samstagabend, hatten ein Kindermädchen zu Hause und sind ins Kino gegangen. Und dann wurde das irgendwie, uns Filme angeguckt und hat uns keiner der Filme, die wir da sahen, richtig überzeugt. Wir sind hinterher wieder nach Hause gefahren, ungesehen. Haben wir einen Film nicht gesehen, weil die Kinder da alleine jetzt zu Hause zu lassen, hat überwogen vor einen möglicherweise nicht so guten Film zu sehen. Wären wir sonst als Paar natürlich in einem Kino, hätten uns auch einen schlechten Film angesehen und hätten dabei wahrscheinlich viel Spaß gehabt. Aber das sind schon so Situationen, wo der Raum für das Paar wird verdammt klein. Und das machen ja Kinder sowieso schon, ist es ja das, was Kinder, die nehmen in einem Paar schon ganz, ganz viel Raum ein. Das geht ja allen Eltern so, ja. Und die einen Eltern kriegen das besser nicht, aber der Raum ist schon klein. Dann haben wir noch beide sehr viel gearbeitet und das ist eine riesen Herausforderung. Deshalb würde ich schon sagen, dass es mit Philipp, wir dann schon in Situationen, wo der eine vielleicht total kaputt war, der andere aber endlich mal was erleben wollte. Und das sind schon Situationen gewesen, die waren durch Philipp forciert. Wir eben nicht die normale Familie sein konnten. Das ist ja ganz simpel. Am Wochenende, wenn man jetzt mit unserem Sohn zu Hause war, hatten wir eine ganz simple Wahl. Entweder wir holen jemanden rein in die Familie, der den Jungen pflegt jetzt und versorgt, weil er musste 7 Stunden am Tag reine Pflegezeit nachgewiesen, weil die DKV stand daneben, ja, die Krankenversicherung, der medizinische Dienst, ja, der hatte sich daneben gestellt und hat wirklich notiert, ja, was eine medizinische und was, und 7 Stunden am Tag, 2 Stunden danach, das ist verdammt viel Zeit, da kann man sich um den Rest der Familie nicht kümmern. So, also hat man entweder jemanden in der Familie immer und dann ist man auch teilweise belastet als Familie. Oder einer von uns ist immer gebunden. Wir haben in den Weihnachtstagen, wo niemand da war, haben wir so eine Arbeitsteilung dann wirklich gehabt, wer macht was, aber dann ist man tatsächlich im Pflegedienst. So, und das ist eine echte Belastung für die Familie. Und dann zu erkennen, was sind die Bedürfnisse des anderen? Wo überschreite ich jetzt Grenzen? Also ich weiß noch, dass ich mich unglaublich schwer getan habe. Und Katrin hat das völlig richtig gesagt. Da war Philipp 4 Jahre, glaube ich, alt, die mal gesagt hat, wir fahren jetzt auch mal alleine in Urlaub. Wir haben auf der Dacia in Moskau am Frühstückstisch gesessen und ich bin aus allen Wolken gefallen. Sie hatte völlig recht, dass wir auch mal alleine als Paar wegfahren und nicht immer das Ganze.
Und es war nicht wie im Kino, dass ihr dann gleich wieder zurück.
Nein, und das sind die Dinge, warum wir als jetzt über 30 Jahre verheiratet sind, jetzt auf, ja, in diesem Jahr unser 31-jähriges Ehejahr haben und ich glücklich bin, mit meiner Frau alt werden zu können, trotz dieser schon sehr teilweise harten Zeit, dass wir es dann am Ende doch gemacht haben. Und dieses Hinhören, was sagt der andere einem eigentlich jetzt? Und dann nicht mit seiner moralischen Keule möglicherweise, das geht ja überhaupt nicht, das können wir jetzt gar nicht machen. Und herausfinden, wo ist eigentlich der Sauerstoff zu Ende von dem anderen?
Wenn wir auf die Geschwistersituation schauen, ihr habt dann ein zweites Kind gekriegt, Alexandra, ein Mädchen, gesund. Und Es gibt diesen Begriff der Schattenkinder, dass Kinder, die als Geschwister von einem Kind mit besonderem Bedarf unterwegs sind, dass die oft so im Schatten stehen. War euch das bewusst, dass es da auch so eine Konkurrenzsituation geben kann?
Nein.
Wer kriegt mehr Aufmerksamkeit? Wer kriegt mehr Zeit? Warum sind die Eltern aber so schlapp, haben dann für mich keine Energie mehr und so?
Also unser Kind ist eher ein Scheinwerferlicht geworden.
Ja, würde ich auch sagen. Ja, also Alexandra ist bestimmt kein Schattenkind.
Ist das dann vielleicht auch dann zu viel Licht oder versucht man da was gut zu machen? Ja. Oder erzählt mal, wie seid ihr damit umgegangen? Das sind ja auch, wir reden jetzt ja über Entwicklungsphasen. Wie alt ist Alexandra heute?
Sie ist 29.
Ja.
Ich glaube, wir... Ja.
Naja, Alexandra war für uns natürlich der Weg zurück ins Leben, weil Philipp hat uns schon sehr aus der Bahn geworfen und auch auf eine bestimmte Bahn gebracht, weil es gab damals für uns kaum eine Möglichkeit, uns mit anderen Eltern zu solidarisieren. Wir sind auch relativ schnell dann nach Moskau zurückgegangen, weil wir dachten, da sind wir besser dran, haben möglicherweise Hilfe. Wir hatten eine Haushälterin, die hatten wir schon aus unseren Zeiten vorher, die dann auch Philipp aufgepasst hat und
später
auch die Patentante von Philipp wurde und beide Kinder dann betreut hat. Also Alexandra zu bekommen, war die Rückkehr ins Leben. Endlich ja einfach mal zu genießen, ein Kind zu haben, das sich entwickelt, das alles ja relativ unproblematisch erstmal läuft. Und ich glaube, wir haben uns damals relativ wenig Gedanken über solche Sachen gemacht, leider. Und haben zwei Kinder, die eigentlich parallel zueinander aufgewachsen sind. Da war auf der einen Seite Philipp mit seinen Bedürfnissen und auf der anderen Seite Alexandra mit ihren Bedürfnissen.
Ja, und ja, man hat eigentlich, wir haben ein bisschen, und das würde ich als, wenn man so sagen kann, als, ja, es, das ist etwas, was ich bedauere im Nachhinein. Und da kommt man eben auch an die Grenzen. Wir haben es ein bisschen wie zwei Einzelkinder dann erzogen. Und ich erinnere mich einfach an Situationen, da wollte Alexandra Philipp füttern. Es war mit Philipp füttern, es war jetzt nun auch nicht einfach. Es konnte schon passieren, dass man ihn eine halbe Stunde gefüttert hat und es war nicht einfach, ihn zu füttern. Wirklich schwierig. Und dann nach einer halben Stunde hat man das alles wieder zurückbekommen. War dann auch nicht gut. Aber sich dann teilweise eben nicht die Zeit zu nehmen und zu sagen, komm, jetzt fütter du ihn dann wirklich mal. Und dann geht dann eben mal was schief. Und ja, da muss dann Philipp eben auch mal das über sich ergehen lassen, dass seine dreijährige Schwester ihn jetzt füttert. Und dieses Heranführen dann teilweise eben zu wenig, weil man sieht eben bei den Geschwisterkindern oft, entweder sind sie extrem fürsorglich dann geworden oder sie wissen sich auch ihren Platz zu erkämpfen. Unsere Tochter weiß ich also sehr genau, ja, dann auch ihren Platz zu erkämpfen, auch den, mit dem Krisenmodus, den dann so eine Familie immer wieder erlebt, auch umzugehen. Und dann versucht man natürlich auch ein bisschen zu kompensieren. Und dann ist das, dann bleibt ja eben der eine mal zu Hause und Katrin ist dann zum Beispiel mit Alexandra reiten gegangen. Das war so etwas, was Alexandra, dass die beiden sehr gerne zusammen gemacht haben. Und das sind dann eben wieder so Sachen, die eine echte Herausforderung sind. Und wenn ich mir etwas im Nachhinein wünsche, wäre mir öfter mal mehr Geduld gehabt zu haben. Ja, dann wickel jetzt deinen Bruder mal. Dann geht das eben kolossal schief und am Ende pinkelt er meinetwegen auch im hohen Schwall durch den Raum. Aber dann ist das eben so. Aber dazu hat man dann, das sind so die Dinge, dieses Heranführen ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und Alexandra hat ihren Bruder sehr geliebt und wir haben eben dann, das unterschätzt man dann teilweise schon, wie eng die Bindung dann, auch wenn sie sich wie so zwei Einzelkinder manchmal entwickeln, wie eng dann die Bindung zwischen denen ist. Und das sehen wir heute und das sehen wir auch, wenn jetzt bei der Atempause zum Beispiel, da sind ja auch die Geschwisterkinder und dann sieht man viele Momente und einfach sagt, ja, habe ich auch erlebt. Das genau, wundert mich jetzt nicht. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass das jetzt ein Verhalten ist, das in dem Sinne normal ist, dass es normal für ein Geschwisterkind ist. Und dies zu erkennen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da mehr zu forschen, mehr zu erarbeiten, mehr zu helfen, zu unterstützen. Und was wir eben feststellen, die Geschwisterkinder haben zum Beispiel bei ihrer letzten Freizeit, wir haben junge Geschwisterkinder, die treffen sich alle 4 bis 6 Wochen einmal in der Region Bad Vilbel. Dann haben wir die Älteren, die aus ganz Deutschland auch teilweise zusammenkommen, die sich dann zu einer Freizeit treffen, alleine mit betreut von Geschwisterkindern, also von älteren Geschwisterkindern. Und da kommt unglaublich viel hoch. Und die haben bei der letzten Freizeit ein Gedicht geschrieben, das hat mich zutiefst berührt, weil es einfach so sehr zeigt, hier darf ich mal in dieser Freizeit zählen meine Bedürfnisse ganz und gar. Die stehen ganz im Vordergrund. Weil es ist ganz klar, wenn ich ein schwerstbehindertes Geschwisterchen habe, wenn ich eine schwerstbehinderte Schwester oder Bruder habe, die geht, das Geschwisterkind, das kranke Kind geht im entscheidenden Moment vor. Weil das geht nicht anders. Und damit umzugehen zu lernen und dann den Raum zu schaffen, was heißt das, was macht das mit mir? Das wünschte ich mir, hätten wir mehr, oder da hätte es ein solches Angebot gegeben, das gab es damals.
Heute gibt's das. Gab es bei euch Momente auch der Wut oder hey, ich habe mir mein Leben echt anders vorgestellt. Was soll das? Habt ihr auch gehadert mit der Situation?
Oh ja, oh ja. Aber auch da wieder weniger mit der konkreten Situation als mit dem Umgang der anderen damit. Also zum Beispiel, mir hat das beruflich unglaublich viele Wege verschlossen. Und ich habe dann auch immer wieder zu hören bekommen, also du kannst doch jetzt hier nicht, wieso arbeitest du überhaupt als Mutter eines
behinderten Kindes nicht ins Ausland gehen?
Oder mein großer Traum wäre gewesen, nachdem wir aus Moskau zurückkamen, nach Deutschland nochmal ins Ausland zu gehen. Da hat man mir in meinem Sender gesagt, du kannst doch nicht mit einem behinderten Kind Auslandskorrespondentin werden. Warum eigentlich nicht? Ich meine,
ja, und ich hätte
kannst
das
auch mit einem Baby Auslandskorrespondentin werden, dann kannst du auch mit einem behinderten Kind Auslandskorrespondent, das ist auch mein Problem. Und das sind dann so Momente, da habe ich echt Wut gehabt. Nicht Wut auf Philipp, aber Wut auf meine Umgebung, Wut auf die Leute, die mir sowas sagen.
Wann wurdest du wütend?
Ich würde es nicht Wut bezeichnen, sondern was mich schon zutiefst nachdenklich gestimmt und manchmal auch frustriert hat, ist, und das ist, glaube ich, wieder ein Phänomen, das viele Familien betrifft, als Vater war ich der Tolle, wenn ich mich um meinen schwerstbehinderten Jungen gekümmert habe. Bei Katrin ist das einfach als selbstverständlich gesehen worden, dass sie sich als ihren schwerstbehinderten Sohn kümmert. So, das heißt, als Mann bekommt man Benefit und ich glaube, wenn ich in der gleichen Situation wäre, mich hätte man schon ins Ausland geschickt.
Ja, glaube ich auch.
Ja, also ich glaube, das ist so tief verankert, so nach dem Motto, diese Familiensituation nicht zu sehen. Wer ist denn da? Katrin hat in den ersten Jahren, als ich noch studiert habe, auch, war sie maßgeblich diejenige, die die Familie ernährt hat. Und das hätte übrigens so weitergehen können. Ja, ich hatte mich zum Teil eher dann zu Hause gesehen. Jetzt nicht komplett, aber eher und das zu sehen, dass das keine gesellschaftliche Akzeptanz hat. Wütend gestimmt hat mich auch, wenn jemand sagte, zu Alexander sagte, deine Mutter ist ja wieder in Afghanistan, so nach dem Motto, ist ja mal wieder nicht zu Hause. Ja, weil sie abends auf dem Fernsehkanal war. So, dann sage ich einfach so, das sind so Denkschemata, die ich schwierig fand. Ich habe aber mit Philipp zwei Phänomene bei mir eigentlich. Und das eine ist, dass ich nie damit gehadert habe. Da bin ich zutiefst dankbar für. Weil wenn man damit hadert, wird es so viel schwieriger. Und das in Frage gestellt habe und ich im Nachhinein eben eine unglaubliche Dankbarkeit dafür empfinde, was Philipp mir alles beigebracht hat und diese Bereicherung. Und ich natürlich in der angenehmeren Situation auch teilweise war, dass ich als Mann dafür Anerkennung dann auch bekommen habe. Andererseits, was mich doch manchmal wütend gestimmt hat, gerade als wir nach Deutschland umzogen, da muss ich sagen, hatten wir in Russland das Gefühl, hatten wir mehr Verständnis. Aber nach Deutschland die Menschen urteilen unglaublich stark, sind einfach in und sie bilden, also Menschen mit einem Eltern mit einem behinderten Kind haben verdammt nochmal das Recht, schon bestimmte Grenzen zu überschreiten, weil es ist ein chaotischeres Leben, ja. Also ich meine, und dieses in einer Nachbarschaft, in einem reinen Endhaus zu leben in Deutschland, wenn beide Eltern dann auch arbeiten, das ist, war zumindest in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre nichts, was, da war man so ein bisschen der Kulturschock. So, und dann maßen sich viele Menschen im Urteil an. Ich glaube, meine Bitte auch an alle, die diesen Podcast hören, Nicht urteilen, sondern unterstützen. Ja? Ja. Nicht urteilen, sondern Verständnis reinholen, nicht ausgrenzen. Mhm. Ja, ja, diese Familien sind anders, auf jeden Fall. Ja, und damit, und das zu erkennen und auch zu sagen, wo kann ich denn helfen? Und helfen heißt übrigens jetzt nicht, ich muss da hingehen und muss das Kind pflegen, sondern helfen heißt, hey, komm doch mal zu mir rüber und zum Abendessen aber das bringt euren Jungen oder eure Tochter mit, ja. Und dann muss man eben dulden, ja, wenn Philipp gehustet hat, das ist eben nicht schön, ja. Das ist gewöhnungsbedürftig. Es gab eben, muss man aber wieder jetzt Vorsicht, ja, es gab eben auch in der Zeit, in der wir in dem Rhein-Endhaus gelebt haben, ganz, ganz wunderbare Familien in der Nachbarschaft, mit denen wir wunderbare, eben die Philipp in ihr Herz geschlossen haben.
Naja, aber nehmen unsere Freunde. Ich würde mal sagen, von unseren Freunden, die wir damals hatten, bevor Philipp geboren wurde, hat sich die Hälfte verabschiedet.
Wie kann man in der Situation, in der ihr wart, sozusagen Freundschaften pflegen, damit das nicht passiert, was euch passiert ist? Wie kann man anderen Menschen eine Brücke bauen, dass die über ihre eigene Unsicherheit oder ihre persönlichen Ängste oder über ihren Schatten springen?
Eine Sache ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Auch wir haben jetzt gerade über Urteilen. Man will nicht beurteilt werden, aber sollte auch nicht verurteilen. Und da haben Katrin und ich viele Gespräche auch unter uns geführt. Ich glaube, mein Rat wäre immer an Familie. Jeder Familie mit einem schwerstbehinderten Kind wird das passieren, was uns passiert ist, dass sich bestimmte Menschen komplett verabschieden. Und man ist zutiefst getroffen. Mein Rat wäre, diesen Menschen den Weg zurück zu ebnen. Und nicht die Tür zu verschließen und zu sagen, du hast mich in der schwierigsten Situation meines Lebens im Stich gelassen. Das verlangt ganz, ganz viel. Aber da ist viel gewonnen, dass man diese Beziehungen behält. Und wir haben da unterschiedliche Erfahrungen auch zum Teil gemacht bei verschiedenen Freunden. Einige sind eben zurückgekommen, andere sind immer weggeblieben. Und diese Erfahrung, das ist eine sehr schmerzhafte. Und ich glaube, man verzeihen können und zu sagen, da ist in dem anderen Menschen was ganz Besonderes passiert. Und was ist da eigentlich passiert? Weil ehrlich gesagt hat der andere Mensch ja das Problem auch. Und der verliert ja auch. Oder diejenige verliert ja dann auch eine Freundin. Und man muss sich einfach fragen, wie kann man damit umgehen? Und deshalb ist das eine sehr, sehr wichtige Situation. Das Zweite, was mir wichtig ist, ist, und das habe ich festgestellt, wir waren gerade jetzt Silvester in Berlin bei Freunden, die du auch kennst, die eine wunderbare Gemeinschaft draußen auf einer Datsche in Berlin haben. Und der Abend teilte sich, zum einen Hälfte waren das die Datschenfreunde und zur anderen Hälfte waren das die Moskauer Freunde aus den 90er Jahren. Und die Verbindung des beiden war eigentlich Gemeinschaft. Ja, dass die Kinder liefen einfach so mit und dieses behinderte Kind, eben unseren Philipp mitlaufen zu lassen, war in Moskau selbstverständlicher zum Teil als in Deutschland. Und das ist was unglaublich Schönes, wenn dann so eine Gemeinschaft entsteht, die stark ist. Das wäre auch wieder der Rat an Familien, sucht euch eine starke Gemeinschaft, wenn ihr sie irgendwie finden könnt. Die fällt ja nicht vom Himmel.
Was Katrin und Jörg hier beschreiben, ist ja die Kraft von gemeinsamen, von auch gemeinschaftlichen Erfahrungen. Wird das eigentlich von der Wissenschaft bestätigt? Dazu noch einmal unsere Resilienzforscherin.
Die soziale Unterstützung als Resilienzmechanismus, die ist einfach wirklich sehr, sehr wirksam. Und wahrscheinlich deshalb, weil er so ganz unterschiedliche Ebenen anspricht. Ne? Soziale Unterstützung kann ja einfach auch sein, dass ich mit jemandem zusammen bin, das können Berührung sein, das kann Nähe sein, die auch auf hormoneller Ebene dazu führen, dass ich mich besser fühle. Und es kann aber auch wirklich einfach sein, dass Menschen mir Dinge abnehmen, zum Beispiel im Sinne der Ruhezeiten, dass Menschen mir abnehmen, zum Beispiel einzukaufen und deswegen schaffe ich es eher, für mich Zeit zu nehmen. Das ist auch eine Form der sozialen Stützung. Und eine wiederum andere Form ist, dass ich mich mit anderen austausche und dass ich diese verschiedenen Perspektiven einnehmen kann und dass manchmal einer der wesentlichen Aspekte ist, wie ich aus so einem Gedankenkreislauf rauskomme, wo ich es alleine einfach nicht schaffe und wo ich mich immer wieder frage, warum ist das denn mir passiert und wie kann ich damit klarkommen und mir vielleicht auch so katastrophisierende Gedanken aufbaue für die Zukunft und jemand anderes mich einfach mir dabei hilft, die Dinge runterzubrechen und zu sagen, okay, mal abgesehen davon, wie Dinge in 10 Jahren sein können, was ist denn sozusagen für die nächste Woche das Wichtige? Und ich glaube, deswegen ist diese soziale Unterstützung und dass sich Menschen suchen, die einem genau in diesen Aspekten hilfreich sein können. So ganz besonders wichtig für die Resilienz, aber auch eben gerade für diese Familien.
Ich verstehe das so, dass Resilienz eben nicht automatisch nur aus einem selbst herauskommt und irgendwie von Anfang an da ist, sondern sie formt sich, sie bildet sich aus im Miteinander. Wenn wir uns gegenseitig stützen, wachsen wir gemeinsam. Und genau diese Erfahrung zieht sich durch das Leben von ganz vielen Familien und damit zurück zur Geschichte von Katrin und Jörg von Philipp Julius.
Eine starke Gemeinschaft ist das, was, glaube ich, sehr wichtig ist.
Türen öffnen, nicht schließen. Sich nicht schämen dafür, dass es dann eben ein bisschen dreckiger zu Hause aussieht und vielleicht nochmal die eine oder andere Windel zu viel darum liegt. Ja, sondern Türen öffnen, die anderen Familien reinlassen, zeigen, dass der Berg gar nicht so hoch ist, dass man gemeinsam leben kann. Also, und das ist natürlich völlig kontraintuitiv zu dem, was eine Familie macht, die sich so anders fühlt. Mein Kind ist krank, die anderen Kinder sind gesund, die laufen jetzt alle, die können jetzt schon zur Schule gehen. Mein Kind kann das alles nicht, ich bin ein Außenseiter und ich schließe ab und ich möchte eigentlich gar nicht mehr beurteilt werden. Das andere ist eigentlich richtig, öffnen,
im Leben bleiben,
ins Haus holen, im Leben bleiben, was viel Kraft und verlangt. Aber vielleicht auch schon die Erkenntnis, dass es so ist, hilft, die Tür öfter mal offen zu lassen und das Chaos eben, und dann kommt, ehrlich gesagt, haben wir auch so Situationen gehabt, dann kam derjenige und hat unser Chaos mitgeholfen, das zu beseitigen und uns ein bisschen Ordnung mitzuschaffen und das Leben wieder einfacher werden zu lassen. Und nichts ist so stark wie die Gemeinschaft. Und ich glaube, du weißt, du hast selber auch viel darüber gesagt, Einsamkeit zerstört unglaublich. Und diese Familien sind in einer großen Gefahr, einsam zu werden. Und dieser Einsamkeit entgegenzuwirken, ist was ganz Wichtiges.
Euer Kind ist gestorben. Woran eigentlich oder wie?
Ja, er ist nicht an seiner ursprünglichen Erkrankung gestorben, sondern wenn man sich das vorstellt, Philipp konnte sich ja selber gar nicht bewegen. Und das große Problem ist, dass irgendwann dann natürlich die Atmungsorgane sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Und Philipp hatte immer wieder Lungenentzündungen und hatte zuletzt war auf der Intensivstation.
Aber das war auch so eine Situation. Eigentlich war es, das ist, dafür sind wir ihm, bin ich ihm sehr dankbar. Und ich glaube, nicht nur ich bin ihm sehr dankbar, Katrin ist ihm genauso dankbar. Wir konnten von ihm wirklich Abschied nehmen. Er ist am Ende zu Hause in unseren Armen gestorben. Und zwischen dem ersten Moment der echten Lebensgefahr und dem lagen 8 Wochen. Wir waren nämlich mit unserer Tochter alleine im Urlaub in Israel. Und ich werde es nie vergessen, dass ich zu Katrin sagte, am Frühstückstisch, irgendwas stimmte nicht, als ich am Freitag, sie war schon dort, hatte dort Urlaubsvertretung gemacht und war schon da gewesen. Und Philipp hatte Blut gespuckt. Und das hat er aber immer viele Jahre lang gemacht. Das war was Normales bei ihm, dass er Blut gespuckt hat. Aber das war jetzt auf einmal so schwallartig Blut. Die Schule rief mich an am Freitag, er war da noch in der Blindenschule in Friedberg und sagte, das ist komisch, komm mal vorbei, und bin ich wirklich vorbeigefahren und komm rein und sie sagen, tut uns echt leid, er spuckt nicht mehr. Da ist, ja, ich gucke ihn an und er war völlig normal und gut, ich nehme ihn in den Arm und habe wirklich, waren schöne Momente und danach bin ich eben mit Alexandra am nächsten Tag nach Israel geflogen. Und dann habe ich zu Katrin am Sonntagmorgen gesagt, irgendwas stimmt nicht. Ich habe das Gefühl, er wollte sich verabschieden. Wir kommen aufs Zimmer im Hotel, das Telefon klingelt, er ist auf dem Weg in die Uniklinik. Und ich bin dann zurückgeflogen und von da an begann eigentlich der Abschied.
Du beschreibst es so, als hättest du so einen 7. Sinn für ihn.
Ja, das ist das Schönste eigentlich mit ihm zu wissen und ihn zu spüren. Das meinte ich vorhin auch. Dieses, was Katrin mal beschrieben hat, eben auch, dass man weiß, wie es ihm geht. Wenn man sehr intensiv mit ihm zusammen war, wusste man, was in ihm vorgeht. Man wusste, was gerade passiert. Und wir haben eine enge Beziehung gehabt über alle normalen Kommunikationskanäle hinaus. Und das hat sich dann, und ich weiß noch, ich war dann an seinem Bett und der Blutdruck war 40 zu 60, du als Mediziner weißt, was das heißt. Die Nieren pumpen nicht mehr. Dann habe ich ihn in der Uniklinik. Da war ein wirklich fantastischer Intensivmediziner. Also wir haben ja hier genug über Ärzte uns beklagt, aber das Dr. Brandt, ein fantastischer Oberarzt, der mir sagte, wirklich in diesem Moment, der Junge liegt da mit 40 zu 60 Blutdruck oder 60 zu 40. Reden Sie mit Ihrem Sohn. Sag ich, ja. Was sagt er Ihnen? Ja, er will hier nicht sterben. Und ich bin an sein Bett gegangen und gesagt, ich lasse ihn nicht mehr allein. Und dann auf einmal kam der Blutdruck wieder hoch. Er regenerierte sich. Und regenerierte sich so weit, dass er das Krankenhaus sogar verlassen konnte. Und ich in meiner Naivität dann glaubte, er kann jetzt auch wieder zurück in die Schule. Und heute, als wir wenig später wussten, er wollte eigentlich nur nach Hause, um dort zu sterben. Und nach wenigen Stunden der Schule haben wir ihn nach Hause genommen. Dann ist er zu Hause bei uns, mit uns gestorben.
Wo ist er für euch jetzt?
Immer da. Ich weine dann zwar, aber das ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl.
Ja.
Lauf zu, wenn man das sieht.
Ja, da hinten sind welche. Wir haben vorhin auch so über diese Stereotypen geredet. Von den Frauen erwartet man die Care-Arbeit, von den Männern erwartet man, dass sie hart sind und ihren Job machen und Zähne zusammenbeißen und so. Und du hast immer wieder erwähnt, dass das Geschenk, was ihr durch euren Sohn bekommen habt, diese Sensibilität ist, die du darüber entwickelt hast oder entdeckt hast. Behält man die dann?
Man muss sie immer wieder sich über Meditation, ich meditiere jeden Tag zu meinem Sohn. Nicht nur zu meinem Sohn, zu meiner Familie. Und ich bin eben der festen Überzeugung, oder ich weiß, also da würde ich sagen, das ist keine Glaubensfrage mehr, sondern Philipp ist zum Medium auch geworden, noch als er lebte. Ich habe die Geschichte mal erzählt, dass der Dalai Lama in seine Schule gekommen ist, nachdem ich ihn, seine Heiligkeit in Dharamsala interviewt hatte und er mir versprach, in 2 Jahren besuche ich die Schule deines Sohnes. Und 2 Jahre später kam er wirklich und hat die Schule besucht. Und das war kurz vor Philipps Tod. Ohne Philipp wäre das nicht möglich gewesen. Und so war mir, als Philipp gegangen ist, haben wir eigentlich was, glaube ich, sehr Richtiges gemacht, was beim Abschied eben extrem schwierig, wie ich extrem wichtig finde. Der Abschied ist nicht, und das ist das Schwierige, und deshalb bin ich so dankbar für diese Zeit mit Philipp, des Abschieds auch. Wenn ein Mensch stirbt, stirbt er nicht einfach und jetzt ist er tot und dann ist da nichts mehr. Sondern wenn man es bereit ist dazu, diese Verbindung zu halten, dann bleibt ganz, ganz, ganz viel da. Und diese Verbindung ist extrem stark. Und sie gibt mir sogar Kraft. Ich rede auch mit ihm. Ich kommuniziere mit ihm. Also da ist ganz, ich will das nicht, und das muss jeder Mensch mit sich übrigens selber ausmachen. Ich will es überhaupt nicht überhöhen, aber es gibt eine Ebene, das wissen wir seit vielen tausend Jahren als Menschen, die erschließt sich nicht, wenn wir einfach auf unsere herkömmlichen Sinne uns vertrauen. Wir haben mehr Sinne als über die wir sprechen, und diese seelische Verbindung ist einfach geblieben, und er begleitet mich und er begleitet uns und er begleitet auch seine Schwester und er ist bei uns und er ist ein Teil der Familie geblieben und hat seinen Platz. Und das zu pflegen ist auch wieder weg von diesem, wir alle sind eben, machen viel, tun viel und so weiter, und das ist auch wieder etwas, was man erleben muss, worüber man auch, was jeder für sich selber erfahren muss, wo jeder seinen eigenen, und Katrin hat ihren eigenen Weg gefunden, mit diesen Dingen umzugehen. Und glaube ich, wir als Paar, aber auch, und da kommen wir wieder zurück zu, was ist als Paar das Wertfreie? Also sie akzeptiert, wie ich damit umgehe, und ich akzeptiere, wie sie damit umgeht. Und das ist super wichtig, weil jeder Mensch kommt mit anderen Erfahrungen da rein. Und für mich hat Philipp eine ganze Welt, an die ich geglaubt hatte, hat er real gemacht für mich. So, dass ich, wenn mir heute jemand sagen würde, glaubst du an Gott? Und dann sage ich, nein, es gibt Gott. Ja, also, es ist einfach dieses Bewusstsein. Und es gibt aber Momente, und die sind gerade dann, wenn man extrem hart arbeitet, wir alle sind dann eingespannt, ja, wenn ich, dass man das dann verliert, ja, und diese Achtsamkeit nach innen nicht mehr hat. Und keinen Raum dazwischen mehr. Es gibt einen Mediziner in München, Ulrich Bauhofer, der immer vom Raum dazwischen gesprochen hat. Und der Raum dazwischen ist so extrem wichtig. Und er ist extrem wichtig, nicht nur um sich Energie zu geben, um wieder Energie, ich hasse diesen Begriff aufladen, weil das klingt immer so, als wenn wir eine Batterie aufladen und dann dürfen wir wieder das Duracell-Männchen sein. Nein, es geht wirklich darum, Raum dazwischen zu schaffen, weil nur in diesem Raum dazwischen haben wir die Antennen überhaupt auf, um das spüren zu können, was Philipp uns, mir persönlich, in Reihenform gegeben hat. Und das setzt aber voraus, dass ich den Raum dazwischen schaffe. Und das setzt bei Philipp oft daraus, dass ich mich überhaupt über ihn kümmere. Und all das zusammen ist das, was weit über den Tod hinausgeht und was mir natürlich unglaublichen Trost gibt, weil ein Kind zu verlieren im Alter von 17 Jahren ist einfach für Eltern, das ist wieder eine extreme Situation. Und auch darauf muss man also das ist wahrscheinlich von allen Situationen neben der, wo man erfährt, dass das Kind schwer krank ist, ist natürlich der Tod des Kindes, ist eigentlich noch eine viel extremere Situation. Und durch die mit einer gewissen Offenheit durchzugehen und den Raum dazwischen für den Abschied zu haben. Und da war ich auch meinem damaligen Arbeitgeber, als ich da bei der Welt war, dankbar, als man mir sagte, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst.
Jörg sagte, du hast einen anderen Umgang damit. Wie?
Ich würde gar nicht sagen, dass ich dann so einen fundamental anderen Umgang damit habe. Also für mich ist Philipp da. Also die Verbindung ist auch da. Also das Einzige, wo ich, glaube ich, einen fundamentalen Unterschied habe in der Herangehensweise, ist, dass ich mit dem Grab nicht viel anfangen kann. Also wir haben uns entschlossen, Philipp in Ratingen, also in Jörgs Heimatstadt, zu begraben. Ich kann hat Philipp keine Verbindung zu dem Grab.
Ich traue mich das fast nicht zu fragen, aber ich tue das sozusagen auch für manche, die das hier im Studio vielleicht auch nicht gemerkt haben, durch was für ein Wellental auch von Gefühlen wir hier durch sind. Gab es beim Tod auch irgendeine Form von Erleichterung?
Du meinst so nach dem Motto,
da fällt eine Last jetzt, auch oder nein. Eine Verantwortung ab?
Überhaupt nicht.
Nee?
Überhaupt nicht. Gar nicht. Nee, das stand einfach der Verlust im Vordergrund. Und ich habe mehr als ein Jahr, glaube ich, gebraucht, bis ich aus diesem Loch wieder rausgekommen bin, oder?
Ja, es begann für unsere Familie die schwierigste
war
Zeit
furchtbar.
Überhaupt. Das Jahr nach Philipps Tod war das schwierigste Jahr, was wir als Familie je hatten. Bis hin zu, erinnere mich, dass Katrin eine Gürtelrose bekommen hat, was ja ein typisches Stresssymptom ist.
Ja, die Psychoneuroimmunologie sagt das.
Unsere Tochter sehr extrem auf seinen Tod reagiert hat. Also mit Erleichterung hatte das ja danach überhaupt nichts zu tun. Es ist natürlich viel mehr Freiheit entstanden schon. Und das,
aber das hast du in dem Moment... Hast du das gar nicht auf dem Schirm? Das spielt keine Rolle. Also ich meine, es ist ja immer eine Frage des Blickes, den du auf Ereignisse hast, ja. Und der Blick war da. Wir haben unser Kind verloren. Unser Kind ist tot. Also das war eigentlich das Einzige, was zählte. Also Erleichterung, nein, überhaupt nicht.
Wenn ihr sagt, das war sozusagen die schwerste Phase, würde ich gerne da noch ein bisschen mehr erfahren, was hat euch nach diesem Jahr geholfen? Also kurioserweise gibt es in vielen Erfahrungen dieses Jahr als eine Form von feststehendem Zeitrahmen, wo dann alle Ereignisse sich dann wiederholen, sozusagen das erste Neujahr oder Weihnachten oder Ostern ohne und so weiter. Das beschreiben viele. Was könntet ihr auch Zuhörern denn raten oder Erfahrungen teilen? Wie kommt man dann aus so einem Tal wieder raus?
Also anders als bei Philipps Geburt hatten wir bei Philipps Tod sehr weise Ratgeber. Und einer meiner weisesten Ratgeber war der Herr Sargasser, ein Homöopath, mit dem wir über Jahre zusammengearbeitet haben, ein sehr weiser Mann. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich habe mit ihm ein Telefongespräch gehabt, da war Philipp gerade mal irgendwie vielleicht einige Wochen tot. Und ich habe dann gesagt, ich kann das nicht mehr, ich kann diesen Schmerz nicht mehr aushalten, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich bin am Ende, was kann ich tun, was soll ich tun? Und dann hat er mir gesagt, nicht davor weglaufen, sondern wirklich, du wirst das nur verarbeiten können, beziehungsweise er hat wahrscheinlich nicht verarbeiten gesagt, aber du wirst nur mit dieser Situation klarkommen und wieder ein Leben, gutes Leben haben können, wenn du ganz tief in dieses dunkle Loch reingehst und keine Angst davor hast. Und das habe ich dann gemacht. Und das war genau der richtige Rat.
Aber das war eine Phase des...
Ich glaube, mein Rat wäre, nicht vor dem Schmerz davonlaufen. Mhm. Du musst diesen Schmerz durchleben.
Sich nicht ablenken, sich nicht betäuben.
Nee, das ist, glaube ich, das Allerschlimmste, was du machen kannst, ist davor wegzulaufen.
Ich muss aber schon sagen, und da haben wir es, glaube ich, anders. Katrin, das ist eine andere Verarbeitungsphase auch hatte. Ich habe es ein bisschen als Befreiung für Philipp empfunden. Mhm. Das Leben für ihn so beschwerlich, wo sein Kreuz war, wirklich wie so ein Flitzebogen. Der linke Lungenflügel wurde immer mehr runtergedrückt. Es war einfach klar, es wird jetzt irgendwann das alles nicht mehr gehen. Und der Weg in den Tod wird ein extrem schwerer werden.
Wir haben uns ja auch bewusst entschieden, Philipp in den Tod gehen zu lassen. Mhm. Also auch da hatten wir einen guten Rat, weil wir hätten ja auch zum Beispiel sagen können, wir lassen Philipp jetzt beatmen. Mhm. Dann wäre, das hat man uns auch ganz klar gesagt, dann hängt er an der Beatmungsmaschine. Und wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden. Also ich glaube, auch das ist ganz wichtig im Interesse des Kindes, des Menschen, in so einer Situation die richtige Entscheidung zu treffen. Einfach zu sehen, zu spüren. Ich glaube, für Philipp war da eine Grenze erreicht, wo das Leben nicht mehr schön werden würde. Mhm. Und da, auch wenn es ganz schrecklich ist, bereit sein, loszulassen. Das ist, glaube ich, enorm wichtig, oder?
Ja. Und da war dieses Gefühl, dass er ist am Ende schon so, wie er es wollte. Mhm. Und auch für uns wollte. Also diese Liebe von ihm zu spüren für uns, das war unglaublich wichtig. Und wenn du mich fragst, was war das nach einem Jahr? Ich glaube, es ist gar nicht ein Jahr, kann ich gar nicht sagen, was es war. Wir haben uns dann danach, ich glaube, Katrin und ich als Paar, da ist ja natürlich dann auch viel Freiraum entstanden. Und wir haben auch, glaube ich, viel Kraft voneinander dann geschöpft. Ne? Und das ist eben auch wieder so wichtig. Dieses.
Seid ihr doch mal ins Kino gegangen?
Ja, seitdem. Ganz oft. Ja, wir machen sehr, sehr viel. Und es war dann eben auch eine besondere Zeit, weil unsere Tochter auch einen eigenen Umgang wieder damit hatte und dann mit 16 nach Los Angeles gegangen ist und jetzt nach 12 Jahren jetzt zurückkommt. Ja, also man muss einmal sehen, das ist für eine Familie, das hängt alles ganz eng zusammen. Ja, und wir jetzt auch Familie auf einmal wieder anders erleben als über eine große Distanz, wo man sich zwar regelmäßig sieht und auch ganz viel hin und telefoniert oder WhatsApp oder wo man ganz viel miteinander kommuniziert, ja. Aber jetzt auf einmal dann, dass wir jetzt haben, es sind eben sehr viele, sehr, ja, wir haben den Weg rausgefunden. Aber das Entscheidende, glaube ich, um den Weg rauszufinden, ist, sich Zeit für den Abschied zu nehmen. Und ich werde es nie vergessen, als ich dann doch dachte, irgendwie, ich glaube, nach 6 Wochen, ich kann jetzt wieder arbeiten gehen. Das war wie nach 2 Tagen, als hätte mich ein LKW getroffen. Das war, und das ist auch etwas, was man sich die Zeit für den Abschied. Katrin brauchte Zeit für diesen Schmerz. Sie konnte gar nicht dann arbeiten. Ja, mit der Gurt los kann man sowieso nicht arbeiten. Aber es war ja nicht nur einmal. Aber da waren viele Momente. Und ich weiß auch noch, ich konnte dann teilweise nicht. Und das zu akzeptieren, dass man dann nicht kann. Also ich sage das auch immer Kolleginnen und Kollegen, wenn das hat man ja, jemand Eltern sterben oder so, nehmt euch Zeit für den Abschied. Nehmt euch, geht in euch, schreibt die Briefe, Dankesbriefe. Ich weiß noch, ich habe mich dann hingesetzt mit ihm, eine Kerze angezündet und an den Tisch gesetzt und einfach ganz in Ruhe die Briefe, Dankesbriefe für jemanden, der uns geschrieben hatte, geschrieben. Also sich dann die Sachen trotz der Trauer auch versuchen, schön zu machen. Und diese Trauer, diesen Schmerz zuzulassen, was der Bernd Sagasser meiner Frau gesagt hat, durch diesen Schmerz muss man durch. Und das ist wahrscheinlich die größte Heilungswirkung, die man hat, weil durch den Abschied bleibt dann so viel. Und es bleibt die Verbindung. Wenn man hingegen, das so nach dem Motto, das will ich nicht an mich ranlassen. Ich schließe das Kapitel, ich stürze mich jetzt in die Arbeit, ich gehe jetzt auf jede Party und ich lenke mich ab. Das kann übrigens für manche Menschen auch wirken und wirkungsvoll sein. Aber dann wird vieles andere nicht passieren, was in diesen Abschiedsmomenten passieren kann.
Dieses Schreiben, in deinem Fall sozusagen Dankesbriefe oder auch Erinnerungen aufzuschreiben, auch das ist etwas, was in der psychologischen Forschung oft empfohlen wird. Dinge, die einen Tag und Nacht sozusagen im Hinterkopf beschäftigen, zu verschriftlichen, auch am besten mit der Hand, erleichtert oft das Auseinandersetzen, weil dann aus so einem Diffusen plötzlich was Konkretes, du schreibst manchmal Dinge auf und ihr seid auch beide journalistisch erfahren, dass ihr garantiert auch diesen Moment kennt, dass man manchmal Dinge schreibt oder sagt, wo man vorher noch gar nicht wusste, dass man das weiß oder dass man das so formulieren kann und man plötzlich überrascht ist sozusagen von sich selbst oder von dem, was man im Musenkurs oder eben auch in so einer emotionalen Verbindung empfangen hat. Du hast vorhin das Wort Medium verwendet und ich würde an der Stelle einfach mal sagen, danke für eure unfassbare Ehrlichkeit und Offenheit und euer tief empfundenes Gefühl, aus eurer eigenen Erfahrung anderen Menschen was mitgeben zu wollen. Und ich merke das auch zu können. Und ich würde gerne auch diese Folge abschließen mit ein paar Stimmen, was denn aus dem Persönlichen ins Allgemeinere hilft zu verstehen. Was sagt die Wissenschaft, was sagen Expertinnen und Experten, was sagen andere zu dem Thema? Und danke für eure Initiative. Und ja, es geht weiter. Und wie heißt es? Atem holen, Atempause, Luft holen und mal sacken lassen, was hier alles mitgeschwungen ist auf so vielen Ebenen. Herzlichen Dank, Jörg. Herzlichen Dank, Katrin.
Danke dir.
Danke für das Gespräch, Eckart.
Unsere Auftaktfolge ist noch nicht ganz zu Ende. Mit der Familiengeschichte der Eigendorfs, mit der Gründung von Philipp Julius e.V. wollten wir vor den Einzelfolgen einmal den großen Bogen zeigen, der ja dann auch mit dem Abschied, mit dem Tod eines Kindes endete. Und deswegen wollen wir auch einmal hier eine Expertin zu Wort kommen lassen, die Kinder auf der Intensivstation in der Charité begleitet, Kerstin von der Hude, die seit vielen Jahren Familien kennt und ihre Erfahrungen so zusammenfasst.
Trauer von Eltern beginnt nicht mit dem Tod des Kindes, sondern die Trauer von Eltern beginnt mit der Diagnose. Weil dort fangen sie an zu betrauern, was eben anders sein wird. Und wenn ich etwas gelernt habe, und ich glaube, das gilt für uns alle, dass die Eltern immer unsere Lehrmeisterinnen und Lehrmeister waren. Und wir können nicht trösten, weil es gibt einfach, wenn Kinder verstorben sind, gibt es erstmal keinen Trost. Und es geht darum, den Eltern verständlich zu machen und die Eltern zu ermutigen, diesen Trauerweg zu gehen. Weil auch wenn das Kind ganz klein war, heißt das nicht, dass die Trauer ganz klein ist, sondern dass die Trauer da ist, egal wann das Kind gestorben ist. Und dass aber Trauer sich im Laufe der Zeit wandelt. Trauer bleibt nicht immer gleich. Trauer ist was sehr Dynamisches. Und Trauer wandelt sich, aber sie wird immer bleiben. Weil Trauer ist die Kehrseite der Liebe. Und wenn ich etwas verliere, was ich geliebt habe, dann werde ich immer trauern. Aber Trauer wandelt sich. Aber die Liebe wandelt sich nicht. Die Liebe hat Bestand. Und dieses Kind, was so geliebt wurde, diese Liebe bleibt. Und das ist vielleicht etwas, was wir den Eltern, deren Kind gestorben ist, versuchen irgendwie auch mit auf den Weg zu geben.
Viele, die das hören, werden, wie ich, denken, Wahnsinn, was das Leben manchmal für Wendungen nimmt, für Schicksalsschläge und wie naheliegend es wäre, in solchen Momenten einfach nur zu verzweifeln und am Sinn des Ganzen zu verzagen. Ja. Und gleichzeitig finde ich, mit Philipp Julius e.V. ist sozusagen der Sinn und das, was bleibt, ja auch ganz manifest geworden. Und mit dieser Auftaktfolge leiten wir jetzt über in die fünf folgenden Themen, nämlich Diagnose, wie bleibt man als Paar zusammen, was bedeuten die Geschwister, wie können verschiedene Betreuungsformen in den verschiedenen Lebensabschnitten helfen und ja, wo findet man Atempausen? Und deswegen freue ich mich sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, denn ich wette, gerade jetzt, während wir hier sprechen, gibt es Menschen, die ihn brauchen. Vielleicht seid ihr es, vielleicht bist du es oder du kennst jemand, der sich über diesen Link freut, denn ein Anfang ist gemacht. Ab jetzt Plan B. Ab jetzt Plan B, der Podcast für Eltern von Kindern mit seltenen Erkrankungen oder schweren Behinderungen.
Ein Podcast der Stiftung Gesundheitswissen des Philipp Julius e.V.s und Humor hilft heilen. Mit Katrin Eigendorf und
Eckart von Hirschhausen.